Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, zu einer neuen Podcast-Ausgabe vom Timo Schwarzmeier Tennis Podcast. Und wir haben ja gesagt, wir werden weiter Gas geben mit Trainervorstellungen, Tennisschulen, Tennisunternehmen, Vorstellungen. Und es freut mich, dass wir den Niklas von Tennis Nation aus dem Raum Mainz, ich sag mal bewusst Raum Mainz, er kann dann nachher noch genauer sagen, wo sie genau aktiv sind, gewinnen konnten. Und lieber Niklas, freut mich, dass du mit am Start bist und schön, dich im Podcast zu haben. Willkommen.
Ja, danke Timo. Gas geben ist ein gutes Stichwort, da bin ich immer dabei. Und mit Mainz wird sich meine Frau sehr freuen, wenn sie das hört, weil für sie bin ich nach Mainz gezogen.
Das ist gut. Also stimmt es tatsächlich, euer Hauptstandort, euer Wirkungskreis ist im Raum Mainz, oder?
Also wir sind hauptsächlich auf der anderen Rheinseite, was daran liegt, dass ich gebürtig aus Wiesbaden komme.
Ja.
Also auf der hessischen Seite, Mainz ist ja Rheinland-Pfalz, aber genau,
Dann
privat und Hauptsitz ist in Mainz, ja.
muss man aufpassen, da liegt ja so, ich weiß es aus dem Fußball, Hessen und Rheinland, da liegt so ein bisschen der Clinch.
Das ist so. Also, wenn man aus Wiesbaden kommt und dann nach Mainz zieht, dann muss man sich in Wiesbaden einiges anhören. Von daher, jetzt habe ich es öffentlich gedroppt. Wahrscheinlich, werde ich jetzt häufig darauf angesprochen werden, ja.
Gut. Den Ball erstmal zu dir rübergespielt. Wir werden das wie in allen anderen Podcast-Folgen, wo wir Interviewgäste auch immer drin haben. Es wird sehr ungeskriptet, sage ich mal. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, der Niklas und ich. Wir spielen uns, wie es im Tennis üblich ist, den Ball mal hin und her. Wenn er mal ins Netz geht, dann nehmen wir den nächsten Ball, dann spielen wir wieder rüber. Jetzt so den ersten Ball, den ich mal dir rüberspiele, ist so die Vorstellung zu dir. Wer bist du? Wie bist du zum Tennis gekommen? Aber auch Tennis Nation, du bist Gründer von Tennis Nation. Wie bist du da dazu gekommen? Gib uns da mal ein bisschen Einblick in dich und dein Unternehmen.
Ja, also mit Tennis angefangen habe ich tatsächlich, weil mein Vater gespielt hat. Da war ich irgendwo zwischen 3 und 4 wahrscheinlich. Also es gibt, wie vielleicht ja von dir auch, Timo, weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber auf jeden Fall auch Fotos von mir mit irgendwie kurzer Hose, 3 Jahre alt und Schläger in der Hand. Also irgendwie da in dem Zeitraum ist es losgegangen. Irgendwann dann natürlich auch mit Training und Tennis hat mich seitdem mein Leben lang begleitet, habe auch immer in der Jugend andere Sportarten noch dazu gemacht, aber Tennis war so die Konstante und ja, habe dann angefangen, Training zu geben, habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, so ganz klassisch, wie es eben oft so ist. Der eigene Vereinstrainer spricht dann an und sagt, hier willst du nicht mal eine Stunde geben und habe dann gemerkt, dass das, ja, dass das mein Ding ist, dass mir viel Spaß macht, vor allem mit Menschen zu arbeiten und denen weiterzuhelfen und sie weiterzuentwickeln und wie es dann aber auch irgendwann so ist. Wenn man viele eigene Ideen hat, dann ist es vielleicht auch ganz gut, sein eigenes Ding zu machen. Und das habe ich dann eben getan vor inzwischen 10,5 Jahren, Tennis Nation gegründet. Damals war ich eben komplett alleine in einem kleinen Verein, der keine Jugendlichen mehr hatte oder noch 2 Jugendliche, die Mitglied im Verein waren, aber schon ausgetreten zu dem Zeitpunkt, als ich kam. Also wirklich bei null gestartet. Und wusste aber von Anfang an, dass ich etwas aufbauen möchte, was größer ist, was eben eine Tennisschule wird, mit vielen Leuten, die vor allem eine gemeinsame Linie haben, eine gemeinsame Identität haben und zusammen sich auch zusammengehörig fühlen, egal ob sie jetzt in dem einen oder in dem anderen Verein sind, auch wenn es damals eben nur ein Verein war. Und inzwischen jetzt heute vorgespult sind wir in 4 Clubs. Im Rhein-Main-Gebiet, der größte davon ist der TC Königstein. Angefangen habe ich im TC Wallau und letztes Jahr sind noch der TC Rüsselsheim und der TC Liederbach dazugekommen. Und ja, ich bin jetzt selbst aktuell gar nicht mehr auf dem Platz, sondern habe ganz viele andere Aufgaben, die das eben mit sich bringt, wenn das Unternehmen so eine gewisse Größe auch erreicht. Und habe das große Glück, vor allem tolle Coaches zu haben, tolle Head Coaches zu haben, die die Standorte leiten. So dass ich ja vor allem meine Rolle heute darin sehe, unsere Coaches zu schulen in unserem System, wie wir arbeiten, sie weiterzubringen und natürlich den Head Coaches auch zu helfen in ihren Standorten, um da die Themen weiter voranzubringen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, auch wenn die Arbeit auf dem Platz natürlich auch riesig toll ist und ich sie manchmal auch ein bisschen vermisse, macht es auch einfach viel Spaß, jetzt sozusagen auch so ein bisschen der nächsten Trainergeneration da so ein bisschen weiterzuhelfen.
Ja, mal so kleiner Rückblick. Magst dich noch erinnern, erste Trainerstunde? Wie war das? Was war so dein Highlight in der ersten Trainerstunde? Und wenn du den Trainer Niklas zu heute vergleichst, Was
Also
wird's?
erste Trainerstunde kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, das war ein Camp. Da habe ich einfach auf die Nachbarplätze geguckt und geschaut, was machen die anderen und habe es irgendwie auch gemacht, weil da gab
Hast
es jetzt kein
nachgemacht.
Briefing davor oder so. Und jede Stunde hat dann die Gruppe gewechselt und dann hast du mit den anderen halt irgendwie das Gleiche gemacht. Und das war halt so ein bisschen Vorhand, ein bisschen Rückhand und am Ende nochmal ein paar Punkte spielen, ja, wie du es halt eben so gesehen hast von den anderen Plätzen. Das ist heute natürlich vollkommen anders. Aber tatsächlich eine der ersten Stunden, die ich so in festen Saisontraining gegeben habe, war eine Erwachsenengruppe. Das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte einen Zettel mit 5 Namen und habe mich dann, die standen dann auch alle vor mir und waren fünf Damen, so Damen 40. Und ich schüttel denen die Hand und stelle mich vor und die sagen alle ihre Namen. Und in dem Moment, in dem die fünfte ihren Namen fertig gesagt hat, habe ich keinen mehr gewusst. Und habe dann auf meinen Zettel geschaut und habe dann gedacht, na, wer könnte denn wer sein? Und habe dann versucht, mich so ein bisschen durchzufummeln. Heute würde ich einfach fragen, hier. Kannst du mir nochmal kurz sagen, wie du heißt und so. Aber damals war mir das dann noch ein bisschen unangenehm, aber das war auch ein Erlebnis, das sich da bei mir eingebrannt hat. Ja.
Das ist aber auch so ein klassisches Phänomen. Bei mir ist das gleich mit den Namen. Ich brauche brutal lang, bis ich mir Namen merken kann. Andere Dinge kann ich mir relativ schnell merken. Und bei mir ist das dann das Spannende gewesen. Ich habe auch lang für den Kanton Ausbildungen gemacht, Trainerausbildungen gemacht. Und du musst da ja auch Noten geben. So, und bei mir war immer Pflicht, du musstest ein Namensschild tragen. Und jetzt erklären halt mal den 30 jungen angehenden Trainern, warum ihr hier alle ein Namensschild tragt. Bei mir war es immer ganz einfach. Ja, du. Wenn du nicht die Note deines Kollegen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, diesen Namensschild zu nehmen. Ich habe, teils die Ausbildung ging ja eine Woche. Ich war froh, wenn ich am Ende der Woche zwei Namen wusste, obwohl du halt den ganzen Tag mit denen verbracht hast. Aber ich habe da brutale Mühe. Und es ist auch geschlechterunabhängig, es ist altersunabhängig. Das geht bei mir nicht in die Birne rein, aber ich kann mir dann andere Dinge recht schnell merken. Aber das geht echt gar nicht. Aber das ist auch so, wenn du das jetzt sagst, das ist so ein Tennistrainer-Phänomen. Also, das höre ich bei ganz vielen.
Ja, aber ist das auch wieder wie im Tennis eine Frage der Technik, ne? Da hast du dann ja eine gute Technik gewählt mit dem
Ja.
Namensschild und
Ja,
dann
irgendwie.
funktioniert es ja auch. Also von daher den tiefen Ball, wenn er bei mir im Feld ist, kann ich vielleicht mit dem Slice oder mit dem Topspin zurückspielen. Vielleicht kann ich nur
Genau.
das eine. Reicht dann auch erstmal, dass der Ball wieder auf der
Ja,
anderen Seite
ja.
ist.
Was war dann dein Beweggrund, wo du gesagt hast, jetzt höre ich als Trainer auf? Da warst du ja wahrscheinlich irgendwo angestellt. Oder warst du in einem Club selbstständig? Was war so der Beweggrund? Hey, jetzt mache ich was Größeres, jetzt mache ich Tennis Nation auf. Was war so der Hintergedanke da?
Das war tatsächlich, waren mehrere Dinge, glaube ich. Also ganz das Letzte, bevor ich angefangen habe mit Tennis Nation, war, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe. Weil ich dachte, Mensch, du hast viele gute Ideen, ja. Du brauchst eigentlich nur das technische Know-how, die umzusetzen, und dann machst du eine App und dann bist du reich. Bin sogar nach Berlin gegangen, so ganz klassisch, eigentlich so ein bisschen vor meiner Zeit. Das ist ja heute, gehen ja alle irgendwie nach Berlin. Damals war es noch nicht ganz so extrem. Vor 12 Jahren, aber genau, und dann saß ich in den Informatikvorlesungen, also Wirtschaftsvorlesung war kein Problem. Ich hatte auch schon Sportmanagement studiert zu der Zeit. Wirtschaftsvorlesung war kein Problem und ich saß in den Informatikvorlesungen, war mit Abstand der Dümmste im Raum. Und alle anderen hatten überhaupt gar keine Probleme, dem zu folgen. Die waren sogar gelangweilt, ja, weil die irgendwie mit 8 schon angefangen haben zu programmieren oder so. Und ich habe einfach nichts verstanden und habe dann gemerkt, naja, okay, das mag zwar vielleicht eine sinnvolle Idee sein, aber es wird nicht deine, also Wirtschaftsinformatik zu studieren und dann in dem Bereich was zu machen, aber es wird, glaube ich, nicht deine Passion werden, zumindest in dieser Form. Und hatte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch schon Training gegeben, auch über einen längeren Zeitraum und dann gesagt, okay, alles klar, dann mache ich das jetzt. Und war eben in Berlin, da ist die Situation ja auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es eben so, dass die Vereine oft das Training koordinieren und dann viele freiberufliche Trainer da ihr Training machen. Und das wusste ich, das wollte ich nicht, weil das dann oft eher ein Gegeneinander als ein Miteinander ist. Und ich eben wollte, dass wir eine gemeinsame Linie haben. Und im Rhein-Main-Gebiet gibt es eben Tennisschulen auch schon länger, da ist das eigentlich auch das Modell, das sich da durchgesetzt hat. Und da wusste ich, okay, wenn ich da anfange, kenne ich mich gut aus. Ich weiß auch so ein bisschen, was vielleicht interessante Standorte sein können. Das hätte ich jetzt in Berlin nicht so gut gewusst. Und genau, bin dann wieder zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich fange an. Und es war vor allem eben dieses Thema, dass ich gemerkt habe, ich kann das auf dem Platz gut, aber ich sehe auch, was die Leute vielleicht in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit für Dinge haben, die sie vielleicht zurückhalten, jetzt diesen Schritt zu tun, ja, und das jetzt umzusetzen, was ich von ihnen möchte. Und deshalb, Tennis ist für mich die beste Lebensschule, weil du eben auf dich schauen musst, auch und es nicht auf jemand anderen schieben kannst. Und gleichzeitig aber, glaube ich, auch Dinge, Ängste beispielsweise, die du auf dem Platz hast, die du vielleicht aber auch in anderen Situationen hast, auf dem Platz besiegen kannst, damit es auch im Rest des Lebens für dich leichter wird. Und ich glaube, diese Kombination, das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und weshalb ich gesagt habe, okay, ich setze das jetzt um und leg
Ja,
los.
jetzt ist bei dir auch was recht Interessantes passiert, was ich auch bei ganz vielen jungen Trainern immer wieder beobachte. Du wirst es wahrscheinlich jetzt auch immer mehr beobachten oder wirst in Zukunft mal noch mehr darauf achten, wenn ich das jetzt anspreche. Du hast ein Wirtschaftsinformatikstudium gemacht und entscheidest dich dann, okay, du hast es gerade auch Gründe gesagt, warum Informatik nicht so deine Welt, wie du im Nachhinein gemerkt hast, und entscheidest dich dann aber eigentlich für eine Karte Tennistrainer, wo man sagt, okay, hey, eigentlich Wirtschaftsinformatikstudium, wenn man das wirtschaftliche Nehmen einmal finanziell betrachtet, viel lukrativer. Warum geht der jetzt auf die Karte Tennis? Warum studiert einer, um dann Tennistrainer zu werden? Weil um Tennistrainer zu werden, musst du ja nicht studieren. So, das sehe ich bei ganz vielen Jungen, die mal Tennistraining gegeben haben, mal angefangen haben, dann ein Studium machen, das Studium vielleicht sogar abbrechen, nicht einmal zu Ende ziehen und sagen so, jetzt mache ich meine eigene Tennisschule auf. Du hast jetzt so diesen Punkt gebracht, ja, Tennis ist eine super Lebensschule, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was glaubst du, woran kann das liegen? Was können da Gründe sein? Welche Macht hat eigentlich das Tennis, dass jemand sagt, hey, komm, ich breche mein Lehramtsstudium ab, ich werde jetzt Tennistrainer? Weil ich sehe das verdammt häufig.
Ja, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben bei uns im Team wirklich einige Coaches, die ein abgeschlossenes Studium auch haben, die teilweise in anderen Bereichen gearbeitet haben, sehr erfolgreich auch und da wahrscheinlich auch deutlich mehr verdienen könnten als im Tennistraining und dann aber für sich irgendwann gemerkt haben, meine Lebenszeit ist das Wichtigste, was ich habe und warum setze ich die nicht in einem Bereich ein, wo ich jeden Morgen gerne aufstehe und sage, ich bin motiviert, ich hab Lust, ich kann es kaum erwarten, dass die Arbeit losgeht, anstatt dass ich irgendwie sage, naja, jetzt muss ich heute irgendwie wieder ins Büro dackeln und das machen. Und das heißt, um Gottes Willen nicht, dass Büroarbeit irgendwie keinen Spaß machen kann. Aber das glaube ich, ist ein Thema, dass das auch in Zukunft noch mehr kommen wird. Ich glaube, die Studienabbrecher, die hatten wir auch schon länger, sage ich mal. Das sind auch eher dann vielleicht Leute, die sagen, die auch ein bisschen unternehmerisches Denken haben oder zumindest kein so hohe, keine Probleme, auch mal ins Risiko zu gehen, ja, die dann auch sagen, ich mache mich selbstständig und ich mache das auch. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch die wirklich sehr erfolgreich im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben. Und das wären aber nicht die gewesen, die sich jetzt dann selbstständig gemacht hätten, sondern das sind dann die sagen, okay, wenn ich in eine gute Struktur kommen kann, in einem Beruf, in dem es mir Spaß macht, dann mache ich das auch. Aber das wären jetzt wiederum nicht die gewesen, die freiberufliche Tennistrainer geworden wären. Und was das ist, was es ausmacht oder was einfach Spaß macht, ist, glaube ich, schon ein bisschen das, was ich beschrieben habe. Also einmal klar, man liebt Tennis. So, da geht es natürlich erstmal los. Ja, ich wäre jetzt bestimmt kein Schachtrainer geworden. Auch wenn ich ab und zu gerne mal Schach spiele, aber da ist die Passion einfach nicht so groß. Ich glaube, dass man im Tennis, wenn man gut arbeitet, in kurzer Zeit große Veränderungen schaffen kann. Das ist auch das, was mir, wenn ich nach wie vor mal auf dem Platz bin, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was ich auch so ein bisschen suche, dass der Spieler so verblüfft ist von dem, was wir jetzt hier in 1,5 Stunden oder vielleicht über einen Prozess von 2, 3 Wochen hingekriegt haben, dass er es eigentlich selbst gar nicht glauben kann, wie viel Kompetenz er jetzt dazu gewonnen hat. Und ich glaube, das ist eben auch noch ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist natürlich, du musst gern mit Kindern arbeiten wollen. Wenn du in einem Tennisschulgeschäft bist, dann musst du das mögen, mit Kindern zu arbeiten und auch die zu weiterzuentwickeln und zu begleiten. Und das sind ja auch tolle Erinnerungen, bei den Kindern auch kreiert und schafft. Wir kennen das selbst aus der eigenen Kindheit, aus dem Training. Gibt einfach so bestimmte Momente oder Vorbereitungsfahrten, die man gemacht hat oder so, die bleiben für immer im Gedächtnis. Und ich glaube, das ist auch schön für viele, zumindest für viele bei uns im Team, solche Erlebnisse auch zu schaffen mit den Kids und mit den Jugendlichen, die den Leben lang mit sich tragen.
Ja, jetzt hast du zwei Steilvorlagen geliefert. Die wären wahrscheinlich ein bisschen später erst gekommen, aber die schmeißen wir jetzt direkt rein. Die Leute wissen das ja auch. Wir gehen da, hab das am Anfang auch nochmal gesagt, bisschen ungeskripteter vor. Wir haben zwar ein bisschen einen Plan, aber ja, das Ganze soll auch immer locker von der Seele runtergehen. Du hast den Punkt Lebenszeit angesprochen. Und wir haben da gerade im Vorlauf drüber gesprochen, was auch so Beweggründe waren, warum man sich ein bisschen verändert hat. Jetzt ist ja der Tennistrainerberuf, was die Lebenszeit angeht, ein bisschen spezieller, weil ich sage mal, du arbeitest ganz simpel gesagt zu Zeiten, während andere Freizeit haben. Du hast vielleicht auch am Vormittag die ein oder andere Erwachsenengruppe, Seniorengruppe, was auch immer. Mittags hast du meistens erstmal frei. Bei uns in der Schweiz mittlerweile auch viele Trainer, die erst 16 Uhr anfangen, weil die Kinder relativ lang Schule haben. Und da ist dann für mich so ein bisschen provokativ, wo ist die Lebenszeit, wenn du von 8 bis 11 arbeitest und von 16 bis 22 Uhr? Weil wenn deine Freunde Feierabend haben, einen trinken gehen, jetzt im Sommer schön an den Rhein gehen, miteinander brädle und du bist auf dem Tennisplatz, wo ist die Lebenszeit? Und ja, wie siehst du das? Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, der eine ganz wichtige Punkt ist, dass wir wegkommen müssen davon, dass Tennistrainer 50, 60 Stunden die Woche auf dem Platz stehen und Training geben. Das ist ja in diesem klassischen freiberuflichen Tennisschulmodell häufig so gewesen, ne, dass eben der Trainer auch dann sagt, komm, die eine Stunde mehr nehme ich noch mit und die mache ich auch noch. Und plötzlich ist irgendwie das Pensum wahnsinnig hochgegangen. Man hat es vielleicht auch selbst gar nicht so mitbekommen und die Qualität fängt ab einem gewissen Punkt an zu sinken. Der ist sicherlich bei jedem Trainer ein bisschen unterschiedlich, aber bei uns sind ja alle Coaches festangestellt. Wir geben Arbeitsverträge, Vollzeitarbeitsverträge mit 30 bis maximal 35 Stunden Training pro Woche raus. Da kommt immer noch dazu, dass wir auch die Vor- und Nachbereitungszeit bezahlen. Also die kommt sozusagen noch on top. Das heißt, mit 35 Stunden Training bist du dann auch schon fast bei einer 40-Stunden-Woche, aber davon sind dann nicht alle Stunden auf dem Platz, sondern da ist auch ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit noch mit dabei. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Pensum, ne? Und dann ist einfach wichtig, dass es für jeden auch unterschiedliche Prioritäten gibt, also generell und zu bestimmten Zeiten im eigenen Leben. Ja, also wir haben den kompletten Querschnitt bei uns im Team. Wir haben junge Coaches, die zum Beispiel teilweise sagen, na, ich nehme mach ein bisschen weniger feste Stunden, ja, mir reicht das vom Gehalt her auch so, weil ich will in den Ferien vielleicht noch mal irgendwie eine Woche, 2 Wochen mehr frei haben, ne? So, und mach einfach Überstunden und baue die dann in den Ferien wieder ab und das ist alles okay. Wir haben aber auch Familienväter, die sagen, ja, ich brauche schon eine etwas höhere Stundenzahl und dann kriegen wir das auch hin. Das ist natürlich eine Kombination immer auch aus Training am Vormittag und Training am Nachmittag und am Abend. Wir schauen schon auch darauf bei uns und das ist auch nur das, was ich anderen auch da weitergeben kann, dass man schon versucht zu schauen, wie ist der eigene Bedarf und wenn ich eben ein, zwei Abende vielleicht auch zu Hause brauche, um bei der Family zu sein, bei den Kids zu sein oder auch einfach bei der Partnerin oder um mich mit Freunden zu treffen, dann versuchen wir das auch möglich zu machen. Also, aber auch da ist jeder anders. Wenn ich jetzt zu dem einen sage, der eben, weiß ich, Familienvater ist und sagt, wir kaufen jetzt ein Haus und ich will jetzt hier Gas geben, dann sagt der, schick mich nicht nach Hause, auch wenn ich dann meine Kids vielleicht mal abends nicht sehe. Ich sehe die dafür am Wochenende intensiv und da bin ich auch off. Das ist auch okay. Aber ich muss auch jetzt irgendwie Gas geben, damit das alles funktioniert. Da gibt es, glaube ich, keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss eben gucken, ja, wie es für das Individuum passt. Und natürlich, wenn man merkt, dass sich jemand vielleicht auch ein bisschen verrennt in eine Richtung, dann denjenigen auch mal ansprechen und drüber sprechen, weil das kennt, glaube ich, auch jeder von sich selbst. Wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat, dann treibt der einen auch manchmal an Punkte, wo man schon weit über seine eigenen Grenzen eigentlich hinausgegangen ist und da wieder zurück sollte. Aber das ist jetzt meine ganz unspezifische Antwort. Es kommt einfach sehr drauf an. Und wir bei uns im Team versuchen, das den Leuten zu ermöglichen, wenn es geht, das so flexibel zu halten, wie es für sie passt, damit sie beides gut unter einen Hut kriegen.
Ja, da sind ein paar interessante Punkte drin, wo wir jetzt der Reihe nach nochmal ein bisschen tiefer reingehen müssen. Weil, das hast du im Vorfeld ja auch nicht gewusst, es ist dann immer die Frage, ja Timo, warum willst du mit mir eine Podcast-Folge machen? Da sage ich, weil ich glaube, also A, möchte ich verschiedenen Trainern eine Möglichkeit geben, aus verschiedenen Regionen mal auch ihre Tennisschule, ihre Academy vorzustellen, dadurch vielleicht auch den einen oder anderen Neukunden zu gewinnen. Alles cool. Auf der anderen Seite, weil ich halt glaube und den Verdacht hatte ich bei dir, bei euch eben, wir haben über das Thema moderne Tennisschule gesprochen. Was ist so Tennisschule 2.0? Also ihr müsst ja irgendwas anders machen, wenn ihr feste Arbeitsverträge geben könnt, wenn ihr diese Flexibilität den Leuten geben könnt. Und ich sage das mal an meinem eigenen Beispiel. Ich habe mittlerweile, ich hoffe, es war jetzt auch die letzte, drei Schulter- und Armoperationen hinter mir. Und ich sag mal, zwei waren wirklich der Überlastung geschuldet. Weil du halt diesen klassischen Fall hattest. Bei mir waren es nie 50 Stunden. Ich habe immer gesagt, bei 40 ist Schicht im Schacht. Aber du hast halt auch noch sehr viel immer wieder mitgespielt, weil du viel auch 1:1 gearbeitet hast oder halt parallel im jüngeren Alter auch noch Spieler warst. Und das ist natürlich einer der, ja, der schlimmsten Faktoren, wo nicht beachtet wird, dieses Pause-Belastungsverhältnis. Wir reden da immer von der Intensitätssteuerung bei den Spielern. Ja, aber wo bitte ist die Intensitätssteuerung bei den Trainern? Und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, wenn ein Trainer 50 Stunden gibt, der gibt zwar richtig geile Intensität, das mag für das Unternehmen auch gut sein, wirtschaftlich betrachtet, aber irgendwann fällt der Trainer krankheitsbedingt aus, du hast wieder ein Problem im Club und so weiter. Also das ist mal das eine. Und dann ist einfach der Punkt, wo ich mich frage, es geht ja bei euch. Du hast es ja auch hingekriegt. Vielleicht nicht von jetzt auf jetzt, das war ein Prozess, vielleicht kannst du da gleich auch nochmal was sagen, aber ganz viele Tennistrainer, die sagen, ja, ich habe eine Tennisschule. Okay, wie sieht dann die Struktur aus? Der Tennisschulleiter, unabhängig, was er für eine Ausbildung hat, spielt keine Rolle, steht selber 40, 50 Stunden am Platz, leitet im Background die ganze Administration, das Rechnungswesen, vielleicht mit irgendeiner App, wo er sagt, jawohl, entlastet mich brutal, hat zwei, drei Assistenten angestellt. Ja, aber das ist ja, das ist für mich nicht zukunftsträchtig. Da schaufelst du dir dein eigenes Grab. Und was muss passieren? Wo liegen die Fehler, deiner Meinung nach? Weil das Modell, wie ihr es macht, es zeigt ja, dass es geht. Es zeigt ja, dass der Niklas im Background arbeiten kann, dass er gewisse Dinge überwachen kann, sich um andere Dinge kümmern kann, man dann in den Clubs gewisse Head Coaches hat, die mit Assistenztrainern unterstützt werden. Warum kriegen das die anderen Trainer nicht hin?
Das kann ich dir nicht genau beantworten. Ich kann dir nur sagen, wie wir es gemacht haben. Und
Wir
das
tauschen uns da
war
einfach mal
ein.
aus. Ich
Ge
glaube, die Paradelösung gibt es nämlich nicht.
genau, und das war tatsächlich, wie du gesagt hast, das war ein Prozess und das war auch ein Prozess von mir persönlich, ne? Ein Entwicklungsprozess, den ich auch machen musste und der auch in vielen Bereichen schmerzhaft war. Und am Ende brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe, die du überschreiten musst. Und da sind einfach du hast einfach verschiedene Phasen. Wenn du jetzt nicht sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Euro und mit 100.000 Euro starte ich jetzt eine Tennisschule und ich fange das gleich so an, dass ich Strukturen baue und selbst nicht auf dem Platz bin. Und dann verbrenne ich das Geld, bis ich quasi diese gewisse Größe habe. Und bis dahin muss ich sozusagen geschafft haben. Wenn du das jetzt einfach wirklich klassisch quasi Bootstraps, ja, wie das jetzt in der Tech-Branche gesagt werden würde, dann ist das halt anders. Und dann bist du am Anfang, bist du 100% auf dem Platz, ja, dann hast du irgendwann diese Phase, die du beschrieben hast. Du hast Assistenztrainer dabei und ich habe auch am Anfang mit Freiberuflern gearbeitet. Also ich habe das nicht gleich so angefangen und es war dann eine Mitarbeiterin, meine längste Mitarbeiterin, die jetzt 9 Jahre dabei ist, die gesagt hat, ich mache das nicht freiberuflich, ich unterschreibe nur einen Arbeitsvertrag. So, also sie hat mich am Ende dazu gezwungen, sozusagen, das zu tun. Und das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil ich kann von einem Freiberufler, das ist ja das klassische Tennisschulmodell, du hast es jetzt in klein beschrieben, beschreib es mal in groß. In groß wäre das, du hast einen Inhaber der Tennisschule und dann hast du ganz viele freiberufliche Soldaten, die alle auf einer Ebene sozusagen sind, ne? Und du hast darüber hinaus kein, du hast keine weitere Hierarchie, weil das geht gar nicht. Du darfst dem Freiberufler schon nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat, und der darf es natürlich auch keinem anderen Freiberufler irgendwie sagen. Also du kannst, du hast quasi eine horizontale Hierarchie, so, also
Ja.
quasi, oder eine Ebene einfach nur drin. Und das geht auch bis zu einem gewissen Punkt, und irgendwann funktioniert es aber nicht mehr, weil auch der Tennisschulhaber, selbst wenn er nicht mehr auf dem Platz steht, davon kenne ich auch Beispiele, dass er einfach irgendwann alles nicht mehr handeln kann, weil er der zentrale Ansprechpartner für alle ist, für alle Kunden, für alle Trainer. Das funktioniert irgendwann eben auch nicht mehr. Und die einzige Möglichkeit, das etwas größer zu machen, ist, über die Festanstellung zu gehen, weil du nur dann Strukturen bauen kannst, die dafür sorgen, dass es überall Ansprechpartner gibt. Also die Nachrichten, die ich jetzt pro Woche bekomme von Kunden, von Eltern, das ist im einstelligen Bereich, ne? Also, und wenn überhaupt. Warum? Weil gute Leute vor Ort sind und die mit Kompetenzen ausgestattet sind, dass sie eben Entscheidungen treffen können oder dass sie zumindest die Frage be beantworten, oder sagen, ich muss es einmal kurz klären und dann komme ich wieder zu dir zurück. Und so, das hat eben, ja, das funktioniert. Das lebt aber eben davon, dass man die richtigen Leute auf den richtigen Positionen hat. Und ein Team, ja, in dem das eben gut funktioniert. Aber darüber hinaus sind es wirklich einfach Strukturen. Die kannst du als Freiberufler Agentur, so nenne ich immer diese alte Tennisschule sozusagen, Freiberufler Agentur, kannst du keine Strukturen weiter aufbauen, weil du eben auch niemandem sagen darfst, wie er sein Training zu geben hat, oder auch noch Dinge drumherum. Das kannst du aber mit Festangestellten machen. Und Struktur ist das, was ein Unternehmen groß machen kann. Man darf es auch nicht übertreiben, es darf auch nicht in Bürokratie ausarten, aber Struktur ist das, was dafür sorgt, dass du eine Qualität in der Breite hast. Und da bin ich, das finde ich für uns immer ein größeres Qualitätsmerkmal, dass ich sehe, wie viele Mannschaften haben wir in den einzelnen Clubs gemeldet, als wo spielt jetzt die beste Mannschaft? Weil es kann immer, ein talentierter Trainer kann immer dann eine Mannschaft nach oben bringen, aber dass wir viele Spieler haben, die in der Lage sind, Wettkampftennis zu spielen, das zeigt mir immer, dass die Qualität da ist.
Ja, dann fängt ja das Problem oder die Herausforderung, sagen wir es mal so, Problem ist es ja nicht, es darf auch jeder entscheiden, was er will, fängt ja aber eigentlich auch schon auf der einen Seite dort an, dass die Tennistrainer ab einem gewissen Grad den Mut haben müssten und sagen, so, wir schaffen eine andere Struktur, wir gehen weg von der klassischen Tennisschule, wie sie seit 1900x eigentlich existiert, führen die auch so weiter. Und es braucht vielleicht auch mal, ja, den Input von außen, dass von Ausbildungsseite, von Verbandsseiten halt mal auch gezeigt wird, hey, schaut mal, der klassische freiberufliche Tennistrainer, den kann man zwar weiterhin haben, aber es ist auch möglich, über den und den Weg zu gehen. Und das gibt's ja aber eigentlich nicht. Es wird ja nicht gelebt. Also wenn ich hier in der Schweiz schaue bei uns, wie viele Tennisschulen so aufgebaut sind, wie jetzt ihr bei euch aufgebaut seid, ja, das kann's, klar, wir sind kleiner, aber das kannst du trotzdem an einer Hand abzählen. Und
Ja.
ja, da braucht es einfach auch mal den Mut, diese Struktur zu verändern, sage ich mal, in neue Wege zu gehen und sich vielleicht aber auch mal, ja, an anderen Wirtschaftszweigen zu orientieren. Weil in keinem Wirtschaftszweig, glaube ich, kein Unternehmen, nimmst du irgendein Handelsunternehmen, ist so aufgebaut, wie eine Tennisschule heute aufgebaut ist, größtenteils.
Absolut, also wir sind im Tennis immer weit hinten dran, muss man einfach sagen, ne? Also was vielleicht auch okay ist, weil natürlich Tennis auch immer diesen kommerziellen Teil hat, sicherlich über das Training, aber auch den gemeinnützigen Teil darüber, dass es eben Vereine auch sind, also dass sich das nicht so schnell bewegt wie eine Fitnessbranche zum Beispiel, ja, die ja von sich auch sagt, dass sie im Vergleich zu anderen Branchen weit hinterher ist, ja, ist vielleicht irgendwo auch normal, aber das ist genau richtig. Daran müssen wir uns orientieren. Ich sehe, dass in Deutschland da gerade eine Veränderung stattfindet. Für die Schweiz kann ich es nicht so gut sagen, aber ich sehe, dass das in Deutschland sich gerade verändert. War ja auch Internationaler Tenniskongress im Januar in München. Und da gab es ein paar Vorträge genau zu dem Thema. Auch was das die arbeitsrechtliche Seite angeht, möchte ich jetzt keinen mit langweilen. Aber das Thema Scheinselbstständigkeit ist auch schon eins, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und wo auch vielleicht heutzutage die Rechtsprechung eine andere ist. als vor 20 Jahren, 30 Jahren. Das heißt, die Modelle, die damals funktioniert haben, funktionieren vielleicht auch heute nicht mehr. Und ich sehe gleichzeitig auch, wenn ich in den Jobbörsen mich umschaue, dass das Pendel umgeschwungen hat. Also als ich angefangen habe, Stellen auszuschreiben und da geschrieben habe in Vollzeit, dann haben die meisten immer noch nicht verstanden, dass es da überhaupt um eine Festanstellung ging. Das musste man dann irgendwann sehr deutlich draufschreiben, dass das irgendwie klar war. Und heute siehst du, ich würde sagen, mindestens 50% der Ausschreibung bieten zumindest eine Vollzeitmöglichkeit an. Manchmal steht da Vollzeit und freiberuflich, aber ich finde, da dreht sich schon einiges und da merkt man auch, dass eine neue Generation an Tennisschulinhabern, Tennisunternehmern, sage ich mal, da jetzt auch auf den Weg kommt, die sich genau mit diesen Themen auch beschäftigt und in diese Richtung geht. Man muss auch sagen, dass die freiberuflichen Tennistrainer, die das jetzt 20, 30, 40 Jahre lang für Tennisschulen gemacht haben, oft auch Schwierigkeiten hätten, in dieses Angestelltenverhältnis zu gehen. Also das sind auch Gespräche, die ich am Anfang geführt habe, wo ich dann gemerkt habe, da ist gar nicht wirklich das Verständnis dafür da, was für Kosten natürlich auch mit dem Angestelltenverhältnis verbunden sind. Und natürlich hast du als Freiberufler vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, mit Privatstunden noch irgendwo was dazu zu verdienen, die du als Angestellter jetzt nicht hast, aber das ist vom Mindset her auch einfach, ja, passt das nicht in ein Angestelltenverhältnis. Das muss es vielleicht auch gar nicht mehr jetzt für die Zeit. Gleichzeitig haben wir aber eine ganz, ganz große Chance, junge Leute, die sich vor 20, 30 Jahren nie dafür entschieden hätten, Tennistrainer zu werden, hauptberuflich, weil die Struktur, die Arbeitsverhältnisse, die sie vorgefunden haben, als ich muss Freiberufler werden, um für eine Tennisschule überhaupt arbeiten zu dürfen, nicht eingegangen wären. Ja?
Ja.
Und deswegen, wir haben jetzt im Oktober startet unser erster dualer Student. Ja? Der macht ein Sportmanagementstudium und wird auf dem Platz arbeiten und uns im Office unterstützen. Ja? Das ist auch jemand, der, glaube ich, nicht hauptberuflicher Tennistrainer geworden wäre, ohne jetzt eine Ausbildung, Berufsausbildung, Studium zu machen. Und er hat jetzt die Möglichkeit, 3,5 Jahre da intensiv reinzugehen, sich das anzuschauen und dann eben zu gucken, hat er Lust, in unserer Struktur oder vielleicht auch in einer anderen, dem Tennis verbunden zu bleiben, Tennistrainer auch weiterhin zu sein? Oder sagt er, hey, ich habe jetzt eine tolle Zeit gehabt und habe meinen Bachelor und mache jetzt was anderes im Sportbereich? Auch das geht. Aber die Chance, wie gesagt, ganz neue Leute anzusprechen, für unseren Beruf zu begeistern, die ist, glaube ich, sehr, sehr groß.
Ja, da bin ich voll bei dir, sehe aber halt auch den Punkt, wir kennen das im Tennistrainer-Business, ist, glaube ich, ja, kaum eine Branche, wo so viel Neid unterwegs ist, wo so viele Trainer neidisch auf andere Trainer, auf andere Tennisschulen schauen. Wie nimmst du das von außen, vom Umfeld, von Konkurrenten, von Mitbewerbern, Mitbetrachtern aus? Wie nimmst du das wahr? Weil ihr fahrt ja schon ein spezielles Modell. Du hast jetzt das angesprochen mit Vollzeit mit festen Arbeitsverträgen. Jetzt hast du angesprochen, duales Studium. Ich habe jetzt parallel im Hinterkopf überlegt, hey, welche Tennisschule kenne ich, wo parallel auch ein duales Studium ausgeschrieben hat? Da fällt mir spontan keine ein. Vielleicht weißt du eine. Aber ihr beschreitet da ja schon erfolgreich, muss man auch sagen, einen anderen Weg, aber kriegt da wahrscheinlich auch extrem viel Gegenwind, weil ihr euch anders aufstellt. Ich habe vorher rausgehört, du schaust halt auch auf andere Kriterien bei den Trainern. Wenn jetzt du bist im Hintergrund, du hast dann in den Tennisclubs, hast du Head Coaches installiert und hinter den Head Coaches sind dann, nennen wir sie mal Assistenztrainer, ohne jetzt denen zu nahe zu
Das
treten.
wird dem tatsächlich nicht gerecht, weil auch da wird das meiste Training von Vollzeitcoaches gemacht, die aber vielleicht sagen oder vielleicht auch von ihrer Persönlichkeit her so sind, dass sie sagen, hey, ich will ein geiles Training geben, ich will da will meine Spieler weiterbringen, aber eine Verantwortung darüber hinaus, ja, ist mir zu viel oder ich will dann vormittags auch nicht noch irgendwie vielleicht noch mal 2 Stunden WhatsApp-Nachrichten beantworten oder E-Mails schreiben mit Eltern oder so. Das möchte ich nicht. Also das sind tatsächlich, wir haben natürlich auch Assistenzcoaches, ganz klasse Schüler, Studenten, die uns unterstützen, aber es sind auch häufig Vollzeitkräfte.
Ja, und der Punkt ist ja dann aber auch der, dass man sagt, okay, du musst bei euch schon auch gewisse, sagen wir sie mal, Soft Skills als Trainer mitbringen. Häufig werden ja nur die Trainer nach dem Kriterium eingestellt. Ja, was war dein höchstes Ranking? Was spielst du heute noch? Was bist du klassiert? Und vielleicht noch, wie siehst du aus? Aber ansonsten sage ich mal, ob jetzt das war das, wo ich halt drauf raus wollte. Der Head Coach, der muss ja ein Stück weit auch Aufgaben übernehmen, die eigentlich du übernehmen würdest, wenn du in einem Club wärst. Du bist Ansprechpartner für Eltern. Du bist Ansprechpartner für den Vorstand vielleicht. Du musst gewisse andere administrative Dinge noch absegnen und so weiter. Und da brauchst du aber auch mehr als, sage ich mal, einfach nur LK2-Status und ansonsten nichts in der Birne. Du musst ja auch noch andere Dinge aus Bereichen mitbringen, wo du eigentlich nicht nur zwingend im Wirtschaftsbereich, wo du auch zwingend noch in anderen Bereichen brauchen könntest, wo du nicht nur zwingend im Tennis gebrauchen könntest. Das war das, wo ich drauf aufgespielt habe.
Absolut. Also die meisten unserer Coaches haben ein abgeschlossenes Studium. Also das, und das ist jetzt nicht ein Kriterium, nach dem wir einstellen,
Ja.
aber die Leute, die für uns interessant sind, haben oft ein abgeschlossenes Studium. Warum? Weil sie selbstständig arbeiten können, weil sie sich selbst organisieren können. Und was wir gleichzeitig anbieten, weshalb es, glaube ich, einfach auch für die Head Coaches spannend ist, wir nehmen quasi die Arbeit ab, die auch viele Tennistrainer, Tennisschulinhaber auch nicht so wahnsinnig gerne machen und die auch teilweise wirklich viel Zeit kostet. Das heißt vor allem das Thema Abrechnung im Hintergrund zum Kunden hin, aber auch natürlich die Personalabrechnung. Das macht bei uns eben alles das Backoffice. Das heißt, du kannst dich eigentlich nur mit den, musst dich eigentlich nur mit den Dingen befassen, die dir in der Regel Spaß machen. Das heißt natürlich mit dem Training auf dem Platz, mit deinem Trainerteam auch vor Ort, mit den Coaches, die da sind und die Spieler und den Verein weiterzuentwickeln. Also gerade diejenigen, die die Head Coach werden wollen, die wollen ja auch dem Verein helfen, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und das macht denen Spaß. Und da halten wir ihnen im Prinzip den Rücken frei mit den Aufgaben, die auch eben zeitintensiv sind und man auch vielleicht nicht so wahnsinnig gerne macht, dass sie sich wirklich auf das Sportliche und auf das Inhaltliche vor Ort konzentrieren können, um da ja einfach nochmal Ergebnisse zu schaffen und eben auch Ergebnisse über den eigenen Platz hinaus. Das ist dann wieder der Unterschied. Derjenige, der sagt, hey, ich will gern Coach sein, sagt, ich will bei mir auf dem Platz geile Ergebnisse haben. Der Head Coach ist, sagt, ich will das plus auch nochmal das große Ganze weiterbringen und weiterentwickeln. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Und zu der Frage, was den Gegenwind angeht, ich habe mir angewöhnt, in diesem ganzen Tennis-Gossip mich nicht so zu beteiligen. Ja? Das sorgt auch dafür, dass ich immer oder häufig der Letzte bin, der irgendwas erfährt. Das ist aber auch okay. Gleichzeitig kriege ich aber auch gar nicht so viel mit, was über uns erzählt und gesprochen wird. Aber sicherlich gab es da Zeiten, gerade auch zu den Wachstumsphasen, weil auch wenn, ich habe mir bewusst damals einen Verein ausgesucht, der keinen Trainer hatte. Ich wollte niemandem was wegnehmen. Ich wollte nicht sagen, ich habe eine tolle Idee, aber ihr müsst euren Trainer rausschmeißen dafür. Ja, ganz bewusst. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du dann gute Arbeit machst und dann angesprochen wirst von Verein und dann sagst, ja, komm, das machen wir, dass dann irgendwelche Gerüchte entstehen oder irgendwelche Sachen erzählt werden, die meistens überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Mir hat es immer gereicht, wenn ich für mich weiß, was die Wahrheit ist und was ich getan habe und was nicht. Und alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht.
Ja.
Großartig. Und das gilt tatsächlich für unser Team auch. Also wir sind sehr, wir haben da sehr den Kopf unten und geben für uns Gas und sehen schon auch, was andere machen. Aber das ist einfach nicht so sehr unser Fokus. Und wenn sich andere mehr mit uns beschäftigen wollen, können sie das tun. Ich sehe das dann auch ganz oft, wenn dann Angebote, ich sag mal, sehr ähnlich sind zu denen, wie wir das machen, und Strukturen sehr, sehr deutlich übernommen werden, teilweise. Aber dann sind wir schon wieder zwei Schritte weiter. Bis du uns kopiert hast, sind wir schon wieder zwei Schritte weiter. Und auch das gehört irgendwie dazu und ist auch okay, weil wenn wir das schaffen, die ganze Tennisbranche auch voranzubringen, voranzuziehen, dann ist das auch nur hilfreich. Also von daher findet das sicherlich statt, aber tatsächlich tangiert uns im täglichen Tun gar nicht so sehr.
Ja, ich denke auch, dass ich erlebe das auch immer wieder, wenn du mit Kollegen telefonierst. Du, Timo, hast du das schon gehört? Ich habe nicht gehört. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, weil ich halt immer als klassischer Trainer oder eine Tennisschule leite in einem Club. Ich sage aber auch, hey, du, mich interessiert das gar nicht. Wir haben gerade diesen extremen Zwist, weil Swiss Tennis halt Paddle Swiss übernommen hat und jetzt ganz viele Trainer auf den Paddle-Zug auch springen. Dann sage ich, Liebe, das ist meine Meinung. Vielleicht habe ich die auch exklusiv, ist mir aber egal. Das Schlimmste, was ein Tennistrainer eigentlich machen kann, ist jetzt parallel noch mit Padel-Tennis anfangen. weil entweder bist du das oder du bist das, entweder stehst du für das oder du stehst für das. Und jetzt zu meinen, ich springe mal noch auf einen weiteren Zug auf, ob das funktioniert oder nicht, interessiert mich nicht. Oder hast du gehört, ja, der Trainer hört dadurch, ich sage, hey, fokussiere dich doch mal auf deine Arbeit. Und ich habe es auch schon oft erlebt, da wurden Konzepte von mir eins zu eins übernommen, die waren sogar so drauf, die haben den Namen eins zu eins übernommen. Und was sage ich gleich wie du dann auch, hey, wenn ihr das nötig habt, okay, macht das. Im Endeffekt spricht das ja dann aber auch wieder für unsere Arbeit, dass wir einen guten Job gemacht haben. Nur auf dem Stand bin ich schon gar nicht mehr. Ich bin schon wieder viel, viel weiter. Und ja, wenn ihr das machen wollt, ist okay. Ich habe dann auch mal, ja, Kollege hat dann mal gesagt, ja, warum verklagst du den nicht? Dann sage ich, was soll ich denn verklagen? Das ist, der wird ja eh alles abstreiten. Macht doch gar keinen Sinn. Warum soll ich da meine Energie drauf verschwenden? Und ich denke, da muss auch jeder für sich so ein bisschen seinen eigenen Weg, muss sein Ziel haben. Und da muss er da einfach Kopf runter und Vollgas geben. Und bei den meisten Trainern siehst du ja, sie haben keine Ahnung, was sie machen und wursteln ein bisschen vor sich hin, sind dann aber am Jammern, warum sie so viele Stunden geben müssen. Das resultiert ja auch ein Stück weit aus diesem, ja, aus dieser fehlenden Struktur, aus dem ganzen Unorganisiertsein raus.
Ja, und am Ende ist es, man kann ja immer einen Teil kopieren. Du siehst ja nie das ganze Puzzle
Genau.
sozusagen, ne? Sondern das, was du jetzt siehst, auf einer Homepage und im Angebot, wie auch immer, das ist ja immer nur dann ein Teil des Puzzles.
Ja.
Und die Kunst liegt ja dann darin, das Ganze auch zusammenzusetzen. Und das ist ja das, was dein Angebot sicherlich einmalig macht, was unser Angebot einmalig macht, weshalb es eben Leute gibt, die sagen, ich will das. Und vielleicht auch, ich will nur das haben. Und da bringt es tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen, naja, ich nehme das jetzt so eins zu eins raus. Gleichzeitig ist es natürlich immer gut, sich inspirieren zu lassen. Und
Genau.
das macht man natürlich auch in der eigenen Branche, aber vor allem auch darüber hinaus, um neue Ideen zu kriegen und sich das eigene Puzzle auch wieder so ein bisschen neu zu bauen.
Genau, na, ich denke als Inspiration auf jeden Fall. Und da würde, glaube ich, auch jeder lügen, wenn er sagt, ja, das mache ich nicht. Ich denke, jeder Trainer guckt da mal ein bisschen bei Kollegen, bei der Konkurrenz rum, mal, was bieten die da an? Oh, die machen das Camp so und so und so. Ja, komm, das mache ich nach. Aber am Ende unterscheidet sich doch gerade auch in der Branche, wie liefert euer Trainer am Platz ab? So, und jetzt kann ich das Konzept nachmachen. Mein Konzept hat keinen Erfolg. Bei euch hat es Erfolg. Warum? Weil der Trainer das bei euch so und so vorlebt. Bei mir lebt es der Trainer halt nicht so vor. Und deshalb inspirieren ja, aber nachmachen eins zu eins immer kritisch. Da bin ich voll bei dir. Was mich noch interessieren würde, ihr habt ja aufgrund von einer gewissen Größe, ist ja auch, wir haben jetzt auch ganz viele Punkte schon gehört, was so eure Philosophie ist, wie ihr das lebt. Und dann haben wir aber den Punkt gehabt, okay, der Trainer möchte vielleicht das machen aufgrund der Lebenszeit, der das. Jetzt kennen wir es ja aber, die Tennisvereine haben ja gerne auch, dass der Trainer möglichst viel abdeckt. So, jetzt kann der das nicht aufgrund von seinen, ja, sagen wir mal, arbeitsvertraglichen Bedingungen, die er bei euch hat, ist eben so aufgebaut, dass der viel am Morgen macht, dass der viel auch mit Erwachsenen arbeitet und halt etwas weniger mit Junioren. Wie löst ihr das? Wie geht ihr das bei euch an? Oder sagt ihr, na, wir schauen schon auch, dass ein Trainer sowohl Kinder, Junioren, Erwachsene trainiert. Wie baut ihr das bei euch auf?
Ja, also man hat grundsätzlich schon sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. Also wir haben jetzt keine Coaches, die beispielsweise nur vormittags auf dem Platz sind. Stimmt nicht ganz. Der Christian, der unser Backoffice leitet, der ist tatsächlich hauptsächlich vormittags bei den Erwachsenen, aber das liegt daran, dass er eben noch über das Tennistraining hinaus noch einige weitere Aufgaben hat. Man das immer irgendwie matchen muss, dass das passt. Ansonsten sind es eben Unterschiede, dass der eine vielleicht eben nochmal einen Tag mehr vormittags hat und dafür dann nachmittags früher nach Hause geht oder so, ein-, zweimal die Woche. Wir haben es jetzt aber nicht so, dass jetzt jemand irgendwie gar nicht nachmittags oder abends auf dem Platz ist. Sag nochmal, wie war nochmal deine, jetzt habe ich deine Frage nicht ganz beantwortet.
Nein,
Kannst du
die
den,
Frage
die.
geht halt dahin, dass ein Club natürlich schon gern hat. Das habe ich
Ach
halt
so.
selber auch immer erlebt. Der Trainer muss möglichst alles abdecken. Und
Ja,
dort
okay.
aber auch mal aufzusplitten, okay, der Trainer macht das, der Trainer macht vielleicht die
Ja, genau.
Schwerpunkte. Weil ich habe es dann irgendwann sogar so gehabt, dass der Trainer nur für den Kids-Tennis-Bereich zuständig war. Den haben wir gar nicht an Erwachsenenstunden verkauft, weil er es aber auch nicht wollte. Und für mich war das okay. Der war in dem Bereich sehr, sehr gut. Ein anderer hat gesagt, du, ich habe 30 Erwachsenenstunden, ich möchte gar nicht mehr. Haben aber dann den Clinch gehabt, dass Eltern halt auch gesagt haben, ja, ich hätte gerne, dass der Trainer X auch Juniorenstunden gibt. Der wollte nur die Erwachsenen. Wie löst ihr das bei euch?
Ja, okay. Also genau, das auch da ist wieder Struktur die Antwort. Im Prinzip viel auch wie du das beschrieben hast. Wir haben unterschiedliche Trainingsbereiche. Da geht es im Prinzip schon mal los. Wenn ich die Analogie nochmal zum Fitness mache, wenn du jetzt in Fitnessstudio gehst oder in verschiedene Fitnessstudios gehst, dann wirst du da bei den Mitarbeitern teilweise vielleicht, ich sag mal, den Bodybuilder sehen, ja, der jetzt irgendwie sehr leistungsmäßig diesen Sport macht. Du wirst irgendwie jüngere Leute sehen, die grundsätzlich irgendwie fit sind und gerne Sport machen, sich bewegen. Du wirst vielleicht auch jemanden sehen, der ein bisschen älter ist und gerne die Rückenkurse macht mit den Erwachsenen oder so. Und der Tennistrainer war ja immer gesehen worden, so ein bisschen als die eierlegende Wollmilchsau. Also du musst eben eine sehr gute eigene Spielstärke haben. Du musst von den Vierjährigen über irgendwie den Jugendbereich bis hin zu den Erwachsenen, sowohl im Leistungsbereich als auch im absoluten Breitensport, irgendwie alles machen und trainieren können. Und das machen wir auf jeden Fall anders. Wir haben eben diese unterschiedlichen Bereiche und sagen, es gibt zum Beispiel Coaches, die machen nur Kleinfeldtennis. Und die werden aber auch speziell dafür geschult und die werden dafür auch speziell darauf vorbereitet und machen das dann. Das sind in der Regel jetzt nicht die Vollzeitcoaches, muss man natürlich auch mit dazu sagen, aber auch bei den Vollzeitcoaches ist es so, dass es Leute gibt, die hauptsächlich breitensportliches Training bei uns machen, weil ihnen das einfach mehr Spaß macht, mehr Freude macht, und andere, die eher mit den Wettkampfspielern arbeiten wollen und auch sollten, die machen wiederum keinen Breitensport. Ja, und die machen auch die Kleinen nicht erst ab einem gewissen Punkt, wenn man sieht, okay, da ist Potenzial da und die Kleinen wollen jetzt mehr auch in Richtung Wettkampf gehen, dann kommt da natürlich auch wieder der Übergang. Also auch das ist eine klare Aufteilung und wieder eine Chance, wenn ich an das Thema mehr Tennistrainer für die Clubs und für die Tennisschulen denke. Das ist das auch eine große Chance, andere Zielgruppen anzusprechen, eben nicht nur die Spielstarken. Die brauchen wir natürlich auch, das ist ganz klar. Aber warum sollte nicht jemand, um bei der nochmal auf die Fitnessanalogie zu kommen, der halt gerne zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und sich da sein Wissen angeeignet hat, aber jetzt kein leistungsmäßiger Bodybuilder ist, warum sollte der nicht auch in dem Bereich richtig gute Arbeit machen können, ja? Und genauso sehe ich das eben für Tennis auch. Ja, du brauchst für den Wettkampfbereich sicherlich auch diejenigen, die dort gewisse Erfahrungen gemacht haben, eine Erfahrung, ganz klar. Aber gerade für den Breitensport ist das gar nicht notwendig und oft einfach auch der falsche Ansatz. Und da kann man, glaube ich, noch ganz, ganz neue Zielgruppen für den Tennistrainerberuf auch langfristig akquirieren und motivieren.
Ja, gut, ich denke auch, gerade wenn wir jetzt den Wettkampfbereich als Beispiel mal nehmen oder auch den Kindertennisbereich, du musst natürlich auch gewisse Eigenschaften als Trainer mitbringen und du sammelst natürlich über die Jahre auch Erfahrungen und diese Erfahrungen, die gibst du weiter. Und selbst wenn du dann nicht der höchste Spieler warst mit dem höchsten Level, du sammelst Erfahrungen, die bringst du ein und dann entwickelst du ja auch wieder einen Spieler und kannst ihn bis zu einem gewissen Level entsprechend auch ausbilden. Und das ist ja aber auch der Punkt, wo Tennistrainer mal vielleicht ein bisschen aufwachen müssen. Es ist doch okay, wenn man einen Spieler, wenn man ihn im Kindertennisbereich ausgebildet hat bis Level Grün und dann nach Level Grün gibt man ihn weiter an den Wettkampftrainer, jetzt als Beispiel den Niklas, und der übernimmt dann und führt dann die Arbeit eigentlich weiter. Und das ist doch aber auch dann eine Auszeichnung für einen Trainer, wo ich immer sage, ist doch unabhängig, was du für ein Ranking hast oder was du für eine Ausbildung hast. Was kannst du vorweisen? Was hast du spielermäßig denn schon ausgebildet? Ja, ich habe einen Spieler ausgebildet, den habe ich von LK15 übernommen und letztes Jahr haben wir die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften gewonnen. Dann sage ich, ja gut, das wirst du nicht von jetzt auf jetzt, da muss ja ein gewisser Prozess passieren. Und das ist mir dann eigentlich ja viel mehr wert, wie einer, wo sagt, ja, ich bin LK3, ich habe mal ATP 800 gehabt. Ja, und was hast du schon mit Spielern erreicht? Ja, gar nichts. Ich mache halt meine 40 Stunden die Woche. Und das halt auch immer das, wo ich denke, wo man in den Vereinen auch aufpassen muss und sich die Tennisschulen auch überlegen müssen, hey, wie setzt ihr das Personal letzten Endes ein? Weil, ja, ich habe irgendwann für mich gesagt, ich möchte mit Kids Tennis Level Rot sehe ich mich nicht mehr, auch wenn ich da drin ausgebildet wurde. Habe irgendwie gesagt, hey, ich sehe mich in dem und dem Bereich. Und es zeichnet ja aber auch wieder aus, wenn eine Tennisschule die Struktur schafft und sagt, wir haben die in dem Bereich, da haben wir die Spezialisten in dem Bereich, dann kannst du auch nochmal eine viel höhere Qualität abrufen, meiner Meinung nach.
Absolut. Und auch das, also das was Thema, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen der Neid vielleicht auch untereinander, das kann ich wirklich sagen, das gibt es bei uns auch nicht. Und das hat eben aber damit zu tun, dass wir eben auch so eine Struktur haben. Wenn das jetzt bei uns alles Freiberufler wären und jeder müsste um seine Stunden kämpfen und hätte die nicht irgendwie vertraglich fixiert, dann wäre es vielleicht auch so, dass dann jemand sagen würde, also finde ich jetzt blöd, dass mir jetzt der Spieler, der hat jetzt 2 Einzelstunden bei mir in der Woche gehabt, dass der jetzt plötzlich woanders hingeht, woanders hinwechselt. Aber das ist eben nicht der Fall. Und es geht, glaube ich, auch wieder zurück zum Thema Lebenszeit, ne? Also ist das bewusst, dass die Coaches, die für uns arbeiten, mir ihre Lebenszeit anvertrauen. So. Und die solltest du mit Dingen füllen, die dir Freude machen. Natürlich nicht nur, das ist auch so. In keinem Beruf wird es so sein, dass du 100% der Zeit nur erfüllt bist, sondern da werden
Ja.
auch Sachen dabei sein, wo du sagst, okay, das gehört einfach dazu, das mache ich natürlich auch. Aber die Richtung sollte auf jeden Fall stimmen, dass man eben in einem Bereich ist, in dem man sagt, das macht mir Spaß. Und da kann ich vor allem einen Impact liefern. Weil am Ende ist es bei uns Menschen allen gleich. Das gilt für die Kids, die anfangen mit dem Tennis und genauso für die Coaches. Wir wollen Kompetenzerlebnisse haben. Und wenn wir merken, dass wir unsere Kompetenz einsetzen können und dass da was passiert und vielleicht auch unsere Kompetenz weiter wächst, dann motiviert uns das. Das ist eben bei dem 5-Jährigen genauso, der jetzt vielleicht die Vorhand 5-mal rüber bekommt und letzte Woche hat er nur 2-mal hintereinander rüber bekommen, ne? So, der hat ein Kompetenzerlebnis und dann sagt er, alles klar, nächste Woche habe ich nochmal mehr Bock. Und dann gehe ich zwar nicht mit dem Timo, weil du hast gesagt, rote Stufe ist nicht dein Beritt, aber dann vielleicht mit einem anderen Trainer auf dem Platz. Und ich mache das genauso wieder, wie der mir das letzte Woche gesagt hat, weil das hat dazu geführt, dass ich weitergekommen bin. Und so ist es bei den Coaches, glaube ich, auch, dass es einfach wichtig ist, dass du merkst, dass das, was du tust, einen Impact hat. Und dann bist du da auch einfach gerne. Und das ist eben die Aufgabe eines Unternehmens, die Leute zumindest zum Großteil so einzusetzen, dass das so gelingt.
Ich denke, über das, was wir jetzt gesprochen haben, das hat ja auch ganz viel Einfluss drauf, dass du so ein bisschen dieses Ausgebranntsein der Tennistrainer, sage ich mal, beschützen kannst. Weil was ich halt ganz häufig erlebe, du siehst das in der Schweiz ganz extrem, dass gewisse Trainer, sind auch immer die gleichen, maximal nach 3 Jahren den Standort wieder wechseln. Das sind immer feste Zyklen. Und selber wenn du natürlich auf der Suche bist, weißt du, okay, in einem halben Jahr wird da wieder ein Job frei, der wird gehen, das war schon immer so. Aber ich denke, warum geht der Trainer? Warum ist er nach 3 Jahren an einem Ort aufgebraucht? Weil er halt gewisse Strukturen vorfindet, wo ihn mehr oder weniger kaputt machen. Und das ist natürlich auch wieder ein Merkmal für eine Tennisschule rein aus Image-Seite her, wo du dir überlegen musst, hey, wie kann ich es schaffen, dass mein Mitarbeiter 8 Jahre bleibt, 9 Jahre bleibt. Du hast vorher von deiner Mitarbeiterin gesprochen, wo seit Anfang an dabei ist, wo 9 Jahre da ist. Ja gut, die schätzt gewisse Strukturen, die ist mit Feuer noch dabei. Aber bei den meisten, wie gesagt, siehst du das, nach 2, maximal 3 Jahren ist Schicht im Schacht. Und ich denke, das kann halt auch nicht der Sinn und Zweck der Übung sein. Oder siehst halt dann Trainer, die mit Mitte 50, ja, ohne das jetzt zu brutal zu sagen, aber wo du sagen musst, die sind ja in einem geistigen und körperlichen Zustand, wo es ja keinen Spaß mehr machen kann. Und ich denke, das kann ja nicht der Sinn und Zweck der Übung sein am Ende.
Ja, es wird ja oft darüber gesprochen, dass du als Angestellter im Hamsterrad bist, ne? Das
Ja.
wird ja gerne so beschrieben. Ich kenne ganz viele Selbstständige, die in viel größeren Hamsterrädern sind, die sie sich selbst geschaffen haben und aus denen sie noch schwerer rauskommen, weil ein Arbeitsvertrag kannst du am Ende auch kündigen. Ja, das
Ja.
geht leichter als deine Selbstständigkeit, wenn du da gewisse Verpflichtungen eingegangen bist. Also es hängt am Ende immer davon ab, wie die Strukturen sind, wie die Dinge gestaltet sind. Und dann kannst du auch in einem Angestelltenverhältnis am Ende viel mehr Freiheiten haben und vor allem eine gefühlte Freiheit für dich und für dein Leben, als es vielleicht eben mancher Selbstständige hat, mal ganz allgemein gesprochen.
Ja, jetzt habe ich vorher, wo ich noch, doch auch gestern, wo ich auf eurer Homepage war, gesehen, ihr habt ja nicht nur die On-Court-Angebote, ganz klar, und habt euch aber auch bewusst irgendwann dazu entschieden, das ein oder andere Online-Angebot zu machen. Was war da euer Gedanke? Warum habt ihr gesagt, wir bieten jetzt auch noch den Online-Punkt an? Ist das während Corona gekommen oder war das danach? Was war so da dein Gedanke?
Das ist tatsächlich während Corona gekommen. Wir hatten ja in Hessen das Glück, dass wir weiter Tennis spielen konnten. Es gab ja andere Bundesländer, da konntest du im Winter im Prinzip gar nicht spielen. Das ging bei uns, wenn dann auch eben teilweise stark irgendwie eingeschränkt, dass dann nur Einzeltraining ging, aber war grundsätzlich soweit okay. Wir hatten dann aber eben die Situation 2021, dass die Saison bald losging und klar war, naja, wenn du jetzt ein Gruppentraining hast, dann war das eben bei uns so aufgeteilt, dass du alle 4 Wochen zu einem Einzeltraining gekommen bist. Das war für die Leute auch okay, weil die haben gesagt, Mensch, besser als gar nichts, ne? Und ich kann für mich weiter trainieren, aber du bist natürlich nicht so im Schlag und nicht so vorbereitet für die Saison, die dann ja doch im Mai plötzlich dann losging. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Saisonvorbereitung und haben das auch mit weiteren Vereinen und weiteren Tennisschulen gemacht, deutschlandweit, wo es eben einen bestimmten Teil online gegeben hat und einen Teil dann auf dem Platz. Und da haben wir gemerkt, dass du online viel machen kannst. Also, dass du bestimmte Dinge gerade, ich glaube, so machst du es ja auch, wenn ich's richtig weiß, gerade im taktischen und im mentalen Bereich, kannst du die online super aufbereiten, super vorbereiten, teilweise sogar so, dass ein Spieler die leichter verstehen kann, als wenn er jetzt gerade auf dem Platz steht. Also eine Winkelhalbierende, wo muss ich mich nach dem Schlag hinbewegen, finde ich, kannst du aus der Vogelperspektive, wenn du einen Tennisplatz siehst und das aufgemalt bekommst, viel leichter nachvollziehen, als wenn du auf dem Platz stehst. Ja, und diese zusätzliche Zeit, weil am Ende hat man vielleicht 1 Stunde, vielleicht hat man 3 oder vielleicht auch 5 Stunden Training auf dem Platz. Aber wenn du nochmal 3, 4, 5 Stunden zusätzlich pro Woche an deinem Spiel arbeiten kannst, ja, ohne dass du auf dem Platz sein musst, ohne dass du da jetzt nochmal für die Stunde deinen Trainer bezahlen musst, dann kann das wahnsinnig hilfreich und wahnsinnig wertvoll sein. Und eine ganz spannende Sache ist bei dieser Preseason auch passiert. Und da müssen wir noch ein bisschen ran, tatsächlich, dass wir das in unser Training noch mehr einbringen und noch mehr einbauen. Die Spieler haben vorher die Informationen bekommen, was passiert am Wochenende. Also in welchem Bereich wird am Wochenende auf dem Platz dann gearbeitet? Weil wir haben das immer samstags dann auf dem Platz gemacht, dann schon draußen. Und die Spieler, die sich die Videos angeguckt hatten, und natürlich waren da auch welche dabei, die hatten sich die Videos nicht angeguckt, das ist auch klar. Aber
Ja.
die, die es angeguckt hatten, die sind dann zu ihrem Coach auf den Platz gegangen und haben dem erzählt, was heute gemacht wird. Die sind mit einer ganz anderen Motivation auf dem Platz gewesen, als wenn die einfach gekommen hätten gewusst, na, heute ist Tennistraining, und der Trainer sagt, wir machen jetzt dies, das und jenes. Ja, weil sie
Ja.
schon mit einer gewissen, wieder zurück zu dem Thema Kompetenz und wie das motiviert, weil sie schon mit einer gewissen Kompetenz auf den Platz gegangen sind und gesagt haben, ich weiß, was heute gemacht wird und ich habe sogar schon gecheckt. Jetzt muss ich nur noch spielen.
Ja, das ist ja letzten Endes ja aber auch was, wo man Thema Matchvorbereitung auch immer drüber diskutiert. Ja, mach dir doch mal Gedanken im Vorfeld, stellst dir vielleicht sogar mal bildlich vor, lass so eine Art Kopfkino ablaufen. Was hast du im letzten Match gemacht? Was möchtest du heute machen? Plötzlich passieren auf dem Platz halt Dinge, die man sich im Vorfeld schon überlegt hat. Und ich denke, da ist weiterhin, auch wenn diese virelle Geschichte Vergangenheit ist, vielleicht kommt mal irgendwann nochmal was, wir wissen es alle nicht. Ja, da ist ein Riesending da, wo der Spieler halt heute, und was ich halt vor allen Dingen auch erlebe, ist dieses zeitunabhängige und dieses ortsunabhängige Arbeiten daran. Du bist nicht mehr nur gezwungen, und das zeigen ja aber auch, wir haben das eingangs gehabt, Tennis ist x Jahre hinterher, wenn du heute in die amerikanischen Sportarten reingehst, wie weit die im Jugendbereich schon mit digitalen Medien sind, das ist echt brutal. Und ja, da ist ein Riesenmarkt da, da sind aber auch Riesenchancen für Spieler da. Und ich denke, das ist auch so, ja, wo kann die Reise für eine moderne Tennisschule hingehen? Ihr seid jetzt schon wesentlich moderner wie sehr, sehr viele Tennisschulen. Aber wo kann die Reise hingehen? Sicherlich auch in dem Bereich. Und es ist ja auch eine Einkommensmöglichkeit, ja, dass man weitere Einkommenskanäle aufmachen kann. Und ich denke, da kann sicherlich auch in Zukunft von allen Tennisschulen noch viel, viel mehr gezeigt werden, weil das Wissen, das habt ihr ja, das ist ja da, ihr müsst es eigentlich nur in den Online-Raum reinbringen und dann wird die Vermittlung den Leuten rübergegeben, aber mit sehr, sehr großen positiven Effekten, wie ich denke.
Absolut, oder eben auch, dass es Anbieter gibt, die das machen und mit denen man dann partnern kann, also das
Ja.
als Tennisschule, weil es natürlich auch ein gewisser Aufwand ist, die Dinge zu erstellen und allein bist du irgendwann mal weißt, was du dafür technisch alles brauchst, dass das irgendwie einigermaßen auch ganz, ganz gut aussieht. Zumindest ist das immer mein Anspruch, dass es dann, das muss jetzt keine Studioqualität sein, ja, wie im Fernsehstudio, aber dass es schon insgesamt ansprechend ist. Das braucht ja auch ein bisschen. Und den Fokus und die Zeit muss man erstmal haben. Und die meisten Tennisschulen, zumindest die, die gut arbeiten, sind ja auch relativ voll, muss man ja sagen. Die sind ja mit ihrem
Ja.
Kerngeschäft schon auch gut ausgelastet. Deswegen kann ich mir grundsätzlich auch sowas vorstellen. Und bei uns ist teilweise auch so, dass das Online-Thema dann doch ein bisschen mehr hinten runterfällt, als ich das gerne hätte, weil das ist eben so, wie es ist. Du kannst Fokus auch dann nur auf eine Sache so richtig haben. Und die dann wirklich gut machen. Und gerade wenn da dann auch viel zu tun ist, wird es dann mal ein bisschen weniger. Aber definitiv, das zeigt ja eben auch deine Arbeit, da ist viel Potenzial und vieles, was Spieler allein schon durch ein YouTube-Video
Ja.
lernen können. Oder ich sehe das ja immer wieder, ich mache auch einiges auf Instagram und TikTok, dass dann Spieler mir schreiben und sagen, hey, das hat mir total weitergeholfen. Und man denkt so, ja, okay, da habe ich jetzt einfach mal einen Gedanken rausgehauen, ja. Und den sehen dann aber plötzlich ein paar tausend Leute und die nehmen das dann mit für ihr nächstes Match und das hilft. Das ist großartig.
Ja, so kleiner Blick mal in die Glaskugel von deiner Seite aus, so diese moderne Tennisschule. Wo orientieren wir uns tennisschulenmäßig oder wo sollte es, wo müsste es deiner Meinung nach, machen wir mal so einen Horizont 3 bis 5 Jahre, wo werden wir uns dahin entwickeln? Wenn wir uns heute in 3 bis 5 Jahren wiederhören, von was reden wir da? Was denkst du, wo geht die Reise hin?
Bei uns in der Firma oder generell im
Allgemein,
Markt? Allgemein?
allgemein. Kannst du aber auch mit Beispielen von dir bringen, wo geht's bei euch hin? Muss natürlich da nicht die extremsten Details sind ja auch,
Ja.
ja.
Ja, das ist kein Problem. Also ich denke, dass es generell mehr große Tennisschulen geben wird, weil bisher ja Tennisschulen immer auch nur lokal gewesen sind. Das ist definitiv auch ein Ziel von uns. Also wir wollen noch sicherlich den einen oder anderen Wachstumsschritt hier in der Region machen, aber dann auch deutschlandweit wachsen, weil ich glaube, dass das eben heute geht, dass das möglich ist darf man natürlich auch alles nicht zu schnell machen, weil man braucht immer die richtigen Leute, aber das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, wir haben jetzt viel über Tennisschulen gesprochen, das Gleiche gilt natürlich auch für Vereine, ne? Es gibt viele, auch große Vereine, die auch gewechselt haben, gesagt haben, wir stellen die Tennis-Coaches selbst bei uns an und sorgen selbst für die Strukturen. Und auch das kann grundsätzlich funktionieren. Also sage auch nicht, das geht alles nur mit Tennisschulen, sondern grundsätzlich geht auch das. Und ich glaube, diese Richtung wird sich auf jeden Fall, das wird sich noch weiter ausbauen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon dabei, dass es da größere Player geben wird, sowohl sozusagen auch größere Vereine, dass sich vielleicht auch Vereine untereinander vernetzen. Ja, und auch gemeinsam etwas machen. Und wie gesagt, für Tennisschulen genauso. Glaube, es wird mehr größere Player geben im Markt. Und das wird, glaube ich, der Hauptpunkt sein. Weil ich sehe es eben an uns. Das hat sich bei uns schon in die Richtung entwickelt. Es wird noch weitergehen, das ist keine Frage. Und wenn ich jetzt sage, naja, es sind jetzt andere, die jetzt auch anfangen, die Leute mehr anzustellen und diese Richtung zu denken, dann werden die in ein paar Jahren dann auch an dem Punkt sein, dass sie größer geworden sind. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen. Und ich hoffe, dass man noch ein bisschen klarer vielleicht auch merkt, wer bei welcher Tennisschule sozusagen auch ist und war, dass man wirklich die Identität der Tennisschule dann auch dort sieht und merkt und spürt. Wir wollen beispielsweise, dass unsere Spieler sehr offensiv spielen und nach vorne spielen, auch gerade in jungen Jahren. Und das soll man eben auf dem Platz sehen. Also das ist eben die große Chance über Strukturen, es einfach auch zu schaffen, dass nicht nur diejenigen, die bei dem Cheftrainer der Tennisschule, Karl Müller sind, dann entsprechend das Niveau spielen, sondern eben auch andere darüber hinaus. Also das wäre vielleicht mein kleiner Blick in die
Ja.
Glaskugel.
Na gut, du siehst natürlich ja, weil du immer wieder das Beispiel auch aus der Fitnessbranche gebracht hast. Du siehst es ja auch in der Fitnessbranche, egal in welchem Land, es gibt große Ketten, die decken deutschlandweit ihre Standorte ab. Das System funktioniert. Du siehst große Unternehmen, von mir aus ein Malerbetrieb, der hat da einen Standort, da einen Standort, da einen Standort. So. Und dann wird nach den Philosophien wird gearbeitet. Und warum soll das nicht im Tennis sein? Nicht auch gehen. Also da bin ich voll bei dir und das ist durchaus möglich, dass das passiert und es kann auch, finde ich, ein cooles, erstrebenswertes Ziel, wenn es eine Tennisschule hat. Und das andere ist natürlich auch, wo ich teilweise ja merke, wenn du mit Trainern im Austausch bist, da ist gar keine Philosophie da. Und da ins Fußball rein, jeder Trainer hat eine Philosophie. So, diese Philosophie wird dann sogar in dem gesamten Verein, in dem gesamten Verein gelebt. Oder auch ein Verein hat eine gewisse Philosophie. Beispiel Ajax Amsterdam, die spielen heute noch 4-3-3 in allen Systemen. Die haben das und das und das. So, und warum das als Tennisschule nicht auch haben? Ich sage auch, ich habe eher die offensivere Philosophie, sage natürlich aber auch, wenn ich jetzt eine Spielerin habe, die ist, fühlt sich offensiv nicht wohl, okay, dann muss ich das auch wieder anpassen. Also ich kann es nicht per se nur durchdrücken, aber grundsätzlich soll eine Tennisschule auch ein bisschen eine Identität haben, eine Philosophie haben, nach der sie nach außen auftritt. Und das ist ja auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein Aushängeschild. Was hebt euch von anderen ab? Warum soll mein Kind bei euch trainieren? Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo heute aber auch noch bei ganz vielen fehlen. Und das ist halt aber auch wieder ein Strukturproblem. Es ist keine Struktur da. Ich
Absolut.
würde gerne zum Abschluss, habe ich noch zwei Dinge, die ich mit dir machen möchte. Da machen wir so ein bisschen Wiesbaden, Mainz. Du hast zwei große Tafeln, zwei große Schilder. Jetzt auch viel Input gegeben über eure Arbeit, über eure Tennisschule. Jetzt haben wir da den einen oder anderen, der vielleicht auf der Suche ist nach einer neuen Herausforderung, fährt Wiesbaden rein, Mainz wieder raus irgendwann. Da haben wir jetzt zwei große Litfaßsäulen. Du hast so drei bis fünf Begriffe, die euer Unternehmen, die eure Tennisschule auszeichnen. Nur einzelne Wörter. Was würdest du da drauf clustern? Was würdest du da drauf sprühen lassen? Warum soll man zu euch in die Tennis Nation kommen? Das wäre so die Kernmessage dahinter.
Das ist eine fantastische Frage.
Die ist geil, gell?
Das ist wirklich eine großartige
Vor
Frage.
allen
Und
Dingen, wenn sie spontan kommen muss,
ich
deshalb
gebe
verrate ich
genau,
dir niemand im
ich gebe mir
Vorfeld.
jetzt die beste Mühe, da spontan gut drauf zu antworten. Aber die Frage wird mich auch nach dem Podcast heute den Tag über noch begleiten. Und vielleicht schicke ich dir dann per WhatsApp noch mal ein paar Sachen hinterher. Ich darf jetzt auch nicht, ich muss ja wirklich jetzt einzelne Begriffe nehmen, sonst
Ja, du musst da brutal spontan sein
das
und
ist
hast
die
nicht
Schwierigkeit.
groß Raum.
Ich fang mal an mit unserem Podcast, wie du ihn eröffnet hast heute, Gas geben. Das ist schon mal wirklich das Erste, weil wirklich das Team gibt total Gas, weit über das hinaus, was man erwarten kann, weil es allen einfach so viel Spaß macht. Gas geben. Miteinander Gas geben. Es ist sogar noch besser, miteinander Gas geben. Kompetenz und Menschen entwickeln. Miteinander Gas geben, Kompetenz und Menschen entwickeln.
Nehmen wir noch
Freude
einen.
am Tun.
Freude am Tun. Sehr gut. Nein, cool. Die zweite Frage, die wird relativ einfach, sage ich mal, und mache jetzt bewusst den Schwenker rüber. Wir haben den einen oder anderen jungen Tennistrainer, der auch vielleicht überlegt, ja, mache ich meine eigene Tennisschule auf? Wenn jetzt noch mal so zurück an die Anfangszeit denkst, dein jüngeres Ich steht jetzt vor der Frage, mache ich was Eigenes? Soll ich mich anstellen lassen? Gehe ich nur in den Club? Bin ich freiberuflich? Was würdest dem so mit auf den Weg geben? So einem jungen Trainerkollegen, der sagt, hey, Niklas, Tennis Nation, mein Vorbild. Was gibt's dir mit auf den Weg?
Das Wichtigste ist, dass du dir versuchst, selbst auf die Schliche zu kommen. Dass du weißt, wer du bist, was du kannst, wo deine Kompetenzen liegen, wo sie nicht liegen, wie risikoaffin bist du oder eben auch nicht. Und dementsprechend musst du eine Entscheidung treffen für dich. Ich würde niemals sagen, für alle ist es besser, angestellt zu sein. Ich würde auch niemals sagen, für alles ist es besser, selbstständig zu sein. Das ist ja das Schöne, dass es da jetzt einfach mehr Optionen und mehr Möglichkeiten gibt. Und wenn man im Herzen ein Selbstständiger, ein Unternehmer ist, dann ist vielleicht auch ein Angestelltenverhältnis das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Und
Ja.
andersrum sicherlich auch. Habe jetzt für mich das große Glück, dass ich eben auch weiß, was ich gut kann und was ich nicht gut kann und dass ich mir Strukturen schaffen kann, dass ich hauptsächlich die Dinge machen kann, die ich gut
Ja,
mache und
gut
die ich auch
kannst,
gerne
ja.
mache. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man das noch nicht genau weiß, dann sollte man Entscheidungen treffen, die man auch wieder verändern kann. Und auch wissen, dass das keine Festlegung dann für immer sein muss. Wenn man um die 20 ist, Anfang 20 ist, da kann man auch mal ein Jahr in die falsche Richtung gelaufen sein. Es wird trotzdem für was gut gewesen sein oder ein halbes Jahr. Und wenn man dann merkt, das ist nicht das Richtige, dann verändert man das wieder und dann ist das ja auch vollkommen okay.
Ja, jetzt sind wir kurz vorm Matchball. Matchball hat er gleich verwertet, der Niklas. Dann kommt der Handshake. Wir sind mehr oder weniger, würde ich sagen, am Ende vom Podcast. Haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas, wo wir nicht gehabt haben, wo du nochmal reinbringen möchtest, wo wir vergessen haben, wo dir auf dem Herzen liegt? Hast du da noch was?
Also Timo, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Wir hätten wahrscheinlich auch einen 2 oder 3 Stunden Podcast draus machen können. Also
Ja.
von daher, wenn du mich, das hängt jetzt davon ab, wie viel Zeit du noch hast. Aber ich glaube, wir haben über ganz, ganz viele Sachen gesprochen und ich glaube vor allem auch über Dinge, die mal andere Gedanken sind. Vielleicht auch für den einen oder anderen Kollegen, der Tennistrainer ist, der eine Tennisschule hat, wenn es dafür gut war, dann schon super gerne. Aber klar, wir können auch noch über das Thema Social Media gemeinsam sprechen. Das ist ja auch eine Leidenschaft, die wir, glaube ich, teilen. Aber ich glaube, für heute haben wir schon vieles abgedeckt und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir
Ja,
zu sprechen.
nein, super. Also wie gesagt, ich denke, man kann, wie du sagst, man kann noch über das Thema, macht es Sinn, als Tennistrainer auf Social Media aktiv zu sein oder was auch immer, wenn der ein oder andere von den Zuhörern eine Frage hat, ja, aber du, ihr habt noch nicht über das Thema oder wie sieht der Niklas das, dann ist ja auch immer noch Raum für weitere Folgen. Und es gibt ja Podcasts, auch sehr gute Podcasts, die gehen mehrere Stunden. Das ist dann schon ziemlich brutal. Da musste, ich habe jetzt gerade, wo ich am Donnerstag in der Heimat war, habe ich auf dem Hin- und Rückweg so einen 4-stündigen Podcast gehört. Aber den würde ich so im Alltag nie hören, weil ich fahre nicht 4 Stunden Auto in der Regel, außer ich fahre irgendwo hin. Und so versuchen wir halt schon, die Podcast-Folge in einem vernünftigen Rahmen zu lassen, dass es mit einer Pause vielleicht noch zu hören ist. Und wer da Lust hat und noch Input hat, schmeißt das gerne rüber. Dann können wir da nochmal was Neues starten, wenn wir die Zeit dazu finden. Aber ich denke, man muss es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Das gibt es halt teilweise auch. Und dann lieber kurz, kompakt und mit Freude und Spaß dabei. Also ich sage dann auf dem Weg schon mal vielen lieben herzlichen Dank, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das während dem Arbeitstag einmal so mit einbauen. Aber ich fand es einen sehr, sehr coolen Austausch und fand es auch ja, sehr, sehr spannend, mal die Sicht der Dinge aus deiner Seite zu hören und denk, ja, das kann für viele. Egal ob jung oder alt, Tennistrainer, ja, kann die Tennis Nation eine Inspiration sein, sich auch so ein Modell zu schaffen, weil es halt sehr, sehr viele Vorteile auch mit sich bringt. Und ja, ich glaube, ich darf das sagen. Wer da Fragen hat oder ja, mal ein bisschen Inspiration braucht, der darf auch gerne mal mit euch in Kontakt treten. Kontaktdaten können wir unten jeweils verlinken. Und dann, ja, wenn ihr euch nicht ganz blöd anstellt, kriegt ihr vielleicht auch eine Antwort vom Niklas. Und dann gewisse Details haut er natürlich nicht raus, aber er kann euch ja mal so ein bisschen Input geben, wie ihr das aufbauen könntet, was so ein erster Schritt sein kann, denke ich mal. Also das ist ja auf jeden Fall möglich.
Absolut, das hat auch schon in der Vergangenheit öfter stattgefunden, dass ich auf Instagram oder so angeschrieben worden bin und da nehme ich mir auch
Ja.
gerne die Zeit, um darauf einzugehen. Also ja, vielen Dank, Timo, hat mir auch super viel Spaß gemacht und ja, schön einfach mal auch über diese Seite zu sprechen. Wenn ich online über Tennis rede, dann ist es meistens mehr tatsächlich das Spiel selbst und weniger das Business sozusagen dahinter. Also war super und danke, dass du die Möglichkeit dazu gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Also, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Kanal abonnieren, gerne Bewertungen dalassen, das kennt ihr, das Spiel. Und mehr Abspann gibt es in dem Sinn nicht, außer dass wir euch noch Tschüss sagen und uns dann freuen, wenn wir uns in einer von den nächsten Podcast-Folgen wiederhören. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics. Tschüss zusammen.